sein Name genannt. Was es steht. Es steht heute allerhand. Ja. Und es wird noch mehr und noch gewaltiger entstehen, als schon im Entstehen die Dinge in Begriffe sind. Was entsteht? Längst war sein Name genannt, und zwar in der alten Bibel. Und es ist bekannt oder gewusst von Gott, was ein Mensch sein wird. Diese Fülle von Zeugnissen und Behauptungen der Bibel, dass in ihr alle Fragen beantwortet sind, alles Zukünftige vorausgemeldet ist, verkündet ist, dass es uns Einsehen gibt, von dem die Bibel nicht zuvor in klarer, unmissverständlicher Weise geweissagt hat. Das ist die Behauptung der Bibel. Nun dürfen wir heute dazu übergehen, die Beweisführung zu leisten, dass es in überwältigender Weise also ist, sich so verhält. Und da haben wir darauf hingewiesen, dass wir in dem Zusammenhang gleich ganz vorn in der alten Bibel an ältester Stelle beginnen. Beim Schöpfungsbericht. Wie wir gestern kurz stichwortartig die Dinge der modernen Welt erwähnt haben, dürfen wir jetzt stichwortartig die Reihenfolge, die charakteristischen Prägestempel der Gottesworte beachten und gleichzeitig immer das Licht dieser Gottesworte leuchten lassen auf die moderne Welt. Wir beginnen noch nicht am Song, sondern dort, wo wir lesen, und Gott sprach, es werde Licht. Und es war Licht. In diesem einen Wort liegt nun erstens das ungeheure, wundersame Gebiet der sogenannten Optik drin. Die Optik, die Gesetze der Lichtstrahlen des Lichtes kennt, erfasst, anwendet. Es wäre Licht. Die Optik, damit sämtliche Strahlungsgesetze, liegen alle hier drin. Wir brauchen zur Erinnerung nur an Licht- und Strahlenbrechungsgesetze, an den ganzen Farbenreichtum, der zu all zu den Gesetzen des Lichtes gehört, praktisch in den Händen der modernen Welt sich darstellen in Foto, in Film und in Farbentechnik. Licht. Modern. Optik. Zweiter Tag schied Gott die Wasser von den Wassern. Modern ausgedrückt, das Gebiet der Hydraulik. Gewalt. Wir brauchen nur noch das an das andere Bibelzeugnis zu denken, dass Gott aus Wasser und durch Wasser seine ganze Schöpfung hat werden lassen, gleichsam aus der Taufe gehoben hat, aus Wasser. Wir denken daran, moderne Weisheit, die an und für sich hier sahen gut und sehr gut ist. Noch einmal erinnere ich daran, dass nicht die wundersamen Bedingung der Natur, Wissenschaft, der Wissenschaft überhaupt, an und für sich verwerflich sind, sondern das, was sie damit machen, besonders das ist verwerflich, was sie mit diesen wunderbaren Dingen in ihren Herzen machen. Dass sie nämlich da drin sofort ihre Überlegungen anstellen, ja, wenn ich nun nicht der Wahrheit gemäß dazu stellen würde, dass Gott vor mir steht in diesen Gesetzen, in diesen Wundern der Schöpfung, dann müsste ich ja mich diesem Gott unterwerfen und mich unter seine Ordnungen fügen. Und dann müsste ich ja bekennen, dass ich in mir selbst nichts bin. Das ist schwer. Sehr schwer. Ein positives Erlebnis hat Gott einem unserer Zürcher Physiker geschenkt. Der bekannte mir, punkto Atomwissenschaft, Atomforschung, habe ich gerechnet. Und plötzlich stand Gott vor mir. Ihm war eines klar, was den anderen auch klar ist, aber sie geben sich zu, sie sind aufrichtig, wenn sie noch so meinen. Dem war sofort klar, wenn ich nur auf dem Weg einer geordneten, schon gegebenen, festliegenden Rechnung auf unheimlich, ja für uns unmöglich kleine Dinge kommen kann, die nun da sind, Atomgesetze, nur auf dem Weg der Rechnung, dann hat da einer längst schon gerechnet und die Dinge geordnet mit mathematischer Genauigkeit. Der sah das, da stand Gott vor ihm. Dann hat er sich zurückgezogen in sein Schneckenhaus, wollen wir mal sagen. Und hat dann, sagen wir mal, wenn er nach Norden angefangen hat, hat er sich dann nach Westen gerichtet und hat ihn einfach von einer anderen Seite her gerechnet. Und dann stand wieder Gott vor ihm. Und dann nach Süden und dann zuletzt nach Osten. Und da ging ihm mein Licht auf. Da wurde er verwirrt, ging in der Stadt Zürich herum, wie ein verlorenes Schaf, steht still vor dem Schaufenster einer evangelischen Buchhandlung und wählt ein ganz bescheidenes Gebetbüchlein aus und geht damit nach Haus, liest da drin, und was den Menschen unmöglich ist, tat Gott. Der Mann kommt zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Als ich nachher mit ihm sprach, musste ich dem gar nicht eine Erklärung geben oder ihn verständlich machen oder eine Beweisführung durchführen, ob Jesus der Sohn Gottes sei oder nicht, ob er von einer Jungfrau geboren worden sei oder nicht, da solche Dinge waren ihm sonnenklar selbstverständlich. Das ist der Geist Gottes. Sehen wir? Der hat sich dreimal gedrückt mit Gott. Und das vierte Mal merkte er, jetzt nützt mir jeder Rückzug nicht mehr. Sonst bin ich in der Zentrale meines Lebens der Liebe erhöht. Einfach. Gott möge noch viele solche in dieser Weise schenken. Wasser. Zweiter Tag. Die Wasser. Hydraulik. Wir erinnern daran, dass tatsächlich die Wasser von auf der Erde, was die Oberfläche betrifft, das gewaltige Ausmaß darstellt, dass Pflanzen, alles, der Mensch, zu 60-70% aus Wasser besteht und so weiter. Dass aber Wasser wiederum von Gott in einer wunderbaren Mischung von Wasserstoff. Wasserstoff, ein Gas, das in der ganzen Schöpfung anerkanntermaßen ihn weitaus übermaß gegenüber allen anderen Elementen vorhanden ist, was der Stoff. Was der Stoff mit Sauerstoff, die Mischungsverhältnis Sauerstoff, Wasserstoff 1:2, ein gegebenes Verhältnis, zusammengeführt wird, weil wir einen Augenblick nur stehen. Wasserstoff ist brennbar. Sauerstoff ist unbrennbar. Sauerstoff aber mit Wasserstoff zusammengebracht, bewirkt, dass der Wasserstoff verbrennt. Der Sauerstoff in sich selbst unverbrennbar, wir denken an den Dornbusch, unverbrennbar, wie Gott in Berührung gebracht mit Wasserstoff, bewirkt, dass der Wasserstoff, das Gas, verbrennt zu Wasser, also zu der Flüssigkeit, die wir am besten brauchen können, um jedes Feuer zu löschen. Das sind wir etwas. Da beginnen in einmal eins dieser Dinge in ihrer Einfachheit schon die monumentalsten Wunder unseres Gottes. Ich bin jetzt versucht, als im Hause Gottes mich zu reden, ich hoffe es im Geiste, darauf hinzuweisen, dass in der Stiftshütte der Behausung Gottes inmitten seines Volkes in Niedrigkeit gestalt, Stiftshütte, er sprach im Tempel seines Leibes, dass das Allerheiligste mit der Gegenwart Gottes eine Wurzelform hatte, räumlich einen Teil darstellte, 10 × 10 × 10 dass das Heiligtum aus 2 Wesenswürfeln bestand, rauminhaltlich gesehen. Und dass offenbar das Allerheiligste die Dinge des Geistes der Gegenwart Gottes darstellt, und das Allerheiligste, das Heiligtum, die Dinge der Seele meint. Und wie das Wort Gottes zu scheiden pflegt zwischen Geist und Seele, so hängt zwischen Allerheiligtum und Heiligtum ein Zeitvorhang für eine Zeit lang. Wir wissen ja. Da haben wir das Verhältnis von 1:2, Allerheiligtum zum Heiligtum. Sagen wir einmal nur Probeweise, wir dürfen alles prüfen, da kann jeder behalten, was er will. Sagen wir einmal, im Allerheiligsten dieser Einheit sei das Element Sauerstoff dargestellt. Ein Teil. Und im Heiligsten, in diesem Raum mit 2 Inhalten, der Wasserstoff dargestellt. Wenn nun der selbe Vorhang zerrissen wird, dann können die 2 Teile Wasserstoff mit dem einen Teil Sauerstoff zusammen fließen, was entsteht jetzt? Wasser. Jetzt beginnt plötzlich, wo nirgendwo etwas zu sehen war von Wasser, besonders wenn wir bedenken, dass die Fischküche buchstäblich auf dem Wiesensand, dem blühenden Sand, beginnt plötzlich, ein Ringsaal zu rieseln, ein Wässerlein, ein Wasser zu fließen. Steht das in der Schrift irgendwo geschrieben? Im Propheten Hesekiel lesen wir, dass auf einmal unter der Schwelle des Hauses Gottes am Eingang zum Heiligtum ein Wasser zu fließen beginnt. Es ist das Wasser des Lebens, das lebendige Wasser. Das, woher fließt da aus dem Tempel Gottes? Er aber sprach vom Tempel seines Leibes, aus dessen Leibe, wo ein Geist und eine Seele wohl zusammengefügt sind, werden, der Klein, ein Ringsaal, und dann ein Strom. Ströme lebendigen Wassers fließen. Ich bedauere sehr, dass unsere großen Männer der Wissenschaft nicht alle gläubig sind. Nicht alle es sich gefallen lassen, so dumm zu werden und allem zu glauben, was in der Bibel steht. Da könnten sie ihre Wissenschaft und ihre Weisheit wirklich erst fruchtbringend anzuwenden beginnen. Nun aber steht in einem der Sprüche Salomos, dass Gott den Menschen, der nicht nach ihm fragt, der nicht von Gott wissen will, den Menschen spricht von einem Sünder. Dass Gott es dem Sünder übertragen hat, einzusammeln und aufzuhäufen. Wozu? Also alle die Riesenarbeit, die wissenschaftlich geleistet wird heute. Einzusammeln und aufzuhäufen, wozu? Um es dem abzugeben, der Gott wohlgefällig ist. Stehen wir unter dem Wohlgefallen Gottes? Ja, da merken wir etwas. Die Riesenarbeit wird von denen geleistet, die nicht nach Gott fragen, die vorerst nicht unter seinem Wohlgefallen stehen, die hat er als Arbeitsochsen eingespannt. Und als Lastesel, oder was wir alles da anführen könnten, um es dem abzugeben, der vor dem Herrn wohlgestellt ist. Und diese Geschichte ist da bezeugen, was mich betrifft, ich habe von dieser Möglichkeit schon reichlich Beute gemacht, Anwendung gemacht. Nehmen die Dinge, die Bücher der Wissenschaft und Plätze da und in der Gegenwart des Herrn merke ich, aha, wunderbar, wunderbar, noch wunderbarer. Eines übertrifft das andere an Helligkeit. Als einer, ja, nein, wir müssen hier weitermachen. Wir sind beim Wasser ein wenig stehen geblieben. Hydraulik, Wasserkräfte, Wasserstoff, Wasserbau, Nautik, den Begriff Wasser. Am gleichen zweiten Tag lesen wir noch von einer Ausdehnung oder einer Feste inmitten dieser Wasser. Da wir später lesen, dass Gott Sonne, Mond und Sterne in diese Feste, diese Ausdehnung hineingesetzt hat, wissen wir, die Begleitung, dass überall, wo es noch Sterne gibt, immer noch die Feste vorhanden ist. Denn alle Sterne sind innerhalb der Feste, der Himmel. Und dann gibt es, wie wir sehen und verstehen, eine Raumgrenze der Schöpfung Gottes, wo keine Sterne mehr sind, weil sie nur Zeichen sind, so groß und wunderbar sie nun sein mögen, vor unseren Augen sind sie unter vielen anderen. Nur Zeichen für unsichtbare Himmelslichter, nämlich Engel, Geister, Fürstentümer und Gewalten. Auch an diesem Beispiel. Ich bin so dumm und glaube dies. Und habe Wunder erleben können bei der Gelegenheit. Die Wasser überhalb der Feste, das sind Heerfahren, Sprachen, Riesenheere von Geschöpfen in der oberen Herrlichkeit, die nun einmal für uns Menschen trotz den großen Fernrohren zur Unsichtbarkeit gehören, jenseits der Sterne. Die Feste, modern ausgedrückt, das ist der sogenannte interstellare Raum, der heutigen Wissenschaft mehr Mühe bereitet, wenn wir Raumfahrt ziehen, als die Sterne selbst. Der Raum zwischen den Sternen, deshalb Raumfahrt, die Feste, interstellare Raum. Dieser Tag, lässt Gott aus der Fülle der Wasser, das Gegenteil, heraustreten, ruft er heraus. Das Gegenteil von Wasser ist das Trockene, genannt Erde. Und Gott nannte das trockene Erde. Modern ausgedrückt, wissenschaftlich, die Erde wird erforscht auf dem Gebiet der Geologie. Geo, griechisch heißt Erde. Georg heißt Erdarbeiter. Georg. Georgos. Nun, Erde, das Trockene, modern. Geologie, Geometrie, Geographie, alles Dinge, mit denen wir in der Schule gezählt worden sind. Erde. Dazu gehört natürlich auch noch nach der Schrift, die sagt, so und so lange wird auf der Erde nicht aufhören, Hitze und Frost und Hitze, Saat und Ernte und. Mit modern ausgedrückt ist das Gebiet der Meteorologie. Meteorologie, Wetterkunde auf der Erde. Erde, in ihr sind bekanntermaßen, bekannterweise, alle Elemente, das heißt alle Urbaustoffe der Schöpfung vorhanden, liegen in ihr, in der Erde. Alle Dinge, ich soll sagen, der Physik und der Chemie, sind nun in den Gegebenen auf der Erde und in der Erde vorhandenen Bausteine Gottes, bereitgestellt, damit der Mensch diese Dinge nun erforschen, prüfen und dann handhaben könne. Ob in göttlich wohlgefälliger Weise oder missfälliger Weise in Gebrauch, mit Sanktsagung oder Missbrauch gegen Gott. Eine andere Frage. Erde. Geologie, Geometrie, Geographie. Ganz klar. Meteorologie. Die Erde hat Gott hervorgerufen, damit er einen Boden habe, um fruchtbringende Pflanzen schaffen zu können. Geistlicherweise bedeutet die Erde den Boden aller Verheißungen. Das ist die Erde. Das heißt Israel, Erde, gegenüber dem Meer der Nation. Pflanzen, Bäume, Botanik, Flora, Gartenbau, Kultur, Samenkunde. Und zwar bei Pflanzen und Bäumen heißt es da, Samen tragen ein jedes nach seiner Art. Samenkunde. Jetzt dürfen wir hier ein kleines Vermerk, eine Frage stellen. Liegt nicht in jedem Sämlein, auch im Kleinsten, eine Art Atomkern in welchem unheimliche Entwicklungsmöglichkeiten und Kräfte verborgen liegen, die aber in einer göttlichen Ordnung langsam wachsendig ihre Kräfte in Zucht und Leben bringen, Nahrung bringen, nun dann ausreichen können. Wenn wir denken, wir alle und die ganze Menschheit, die heute lebt und die jeder lebt hat, war samenmäßig einmal schon in den Lenden Adam des ersten Menschen drin. So sind wir alle in Adam gestorben, waren alle dabei. Wenn wir von einem Paradies hören und unseren Kindern von einem Paradies erzählen, dann spitzen sie die Ohren mehr als ein Dachshund die Ohren spitzt, wenn er irgendeine reiche Beute gefüttert. was an den Menschen liegt. Von ja Gott für diese Menschen beste und angepassteste Umgebung war ein Garten, der in der Hauptsache aus Pflanzen und Bäumen bestand. Pflanzen und Bäume, unsere Botanik, die Flora, bedeutet Gartenbau, Kunst, Kulturen, Anlage, Samen, Kunde und was da alles drin liegt. Vierter Tag, Sonne, Mond und Stern, ist schwer zu sagen, wie das Gebiet heute genannt wird, Astronomie. Bitte, das doch schon. Bei den sieben Zeichen, die doch genannt sind, erster Tag, siebter Tag, dieser vierte Tag genau die Mitte bildet. Und das nun von diesen Gestirnen, diesen Himmelslichtern, Sonne, Mond und Sterne, bezeugt wird gleich am Anfang, sie seien zur Herrschaft über Erde und Menschen. Und alles, was sie beherrschen, was sie bestrahlen, beherrschen. Was jeder einzelne Himmelskörper mit seiner Anziehungskraft in seinem Bandkreis ziehen kann. Ihre Herrschaft. Ihnen, den Untergebenen, in ihrem Raum befindlichen Dinge, das Licht entziehen kann oder geben kann. Und Zufall füllen kann, fallen lassen kann, anziehen kann und so weiter. Das ist alles rein physikalisch ähnlich vorhanden. Alle diese Dinge sind aber nur Schatten, Gesetze der unglaublichen Gesetze Gottes in der Unsicht von der unsichtbaren Welt, die viel realer ist. Astronomie heißt auf Deutsch Sterngesetzkunde. Kunde von den Gestirngesetzen. Astrologie heißt auf Deutsch Sternwortkunde. Also etwas, was die Sterne verkündigen könnten. Astrologos heißt Wort, Astea heißt Stern, Astrologie ist Sternwortkunde. Mit dem würdest du die heutige Astrologie keine Propaganda machen. Im Gegenteil. Aber liebe Geschwister, wenn wir in Psalm 19, im ersten Verse, wo Luther übersetzt, die Himmel rühmen des ewigen Engels und die Feste verkündet seiner Hände weg, wir dann im Hebräischen genauer forschen dürfen und dann so entziffern dürfen oder müssen, die Himmel sind die Bibliothek oder die Bücher Herausgabe Gottes, die seine Herrlichkeit melden als Inhalt, die Bücherei Gottes, die Bibliothek Gottes. Denn wenn die Himmel einmal ihren Dienst als solches getan haben werden, steht was geschrieben, dann werden sie zusammengeholt wie ein Buch, das man nun ausgelesen hat. Sonne, Mond und Sterne, wenn wir glauben oder wenn wir zu glauben wagen oder zu glauben beginnen, was dort geschrieben steht, sie seien zu Zeichen und zu Lichtern, gibt das heute. Irgendwie von der modernen Technik hergestellte Anlagen, die wir unterschreiben könnten, Licht. Signalanlagen, gibt es das heute? Zeichen, die in Form von Lichtsternen ihren Dienst tun, gibt es das heute? Wer fährt Auto? Ist es gleichgültig, ob ich das, was ein solches Zeichen mir sagen will, missachte oder beachte? Die Polizei wird es dann sagen, wenn ich es glaube. Die gleiche Form von Signalanlagen, noch viel präziser und noch gewaltiger in ihrer Bedeutung, finden wir wir heute, dass zum Beispiel, wenn wir bei einer riesigen Bahnhofsanlage beim Bahnhofschiff die Riesensignaltafel ansehen, wo im Kleinen die gesamte Bahnhofsanlage zusammengefasst ist, aber nur in Form von Lichtsignalen. Und dann weiß er, wenn das Lämpchen rot aufleuchtet oder gelb oder grün, dann weiß er, die Weiche dort ist richtig gestellt, ist in Ordnung. Er weiß aber auch, halt, jetzt aber rasch, denn das Lämpchen brennt nicht. Das heißt, diese Zeichen geben an für den Kunden, ob ein Unglück vermieden im Anflug ist, noch vermieden werden könnte im letzten Augenblick oder nicht. Zeichen sind an und für sich möglich gering an Aufwand, an Material und sonst, aber in ihrer Bedeutung in der Regel umso gewaltiger, als sie in sich selber nicht sind. Da nun die Zeichen, von denen Gott sagt, das sind meine Zeichen, darf ich mal so sagen, so schreibe ich, solch großen Buchstaben habe ich euch geschrieben bei Paulus, in dieser Schrift. Wenn diese Zeichen, Sonne, Mond und Stern, an und für sich schon so wunderbar und gewaltig sind, was müssen sie als Zeichen von Gott gesetzt für eine unausforschliche Bedeutung haben? Hier frage ich ab. Mit Punkt 4. Ich erinnere noch nur noch Lichtsignalanlage. Astronomie ist ein Gebiet, in der in sich die Mathematik, die Astrophysik, und die Astronautik neuerdings bewegen. Sonne, Mond und Sterne und die letzten sind die Schätze und den Himmelsraum gesetzt und geordnet. Am fünften Tag, wie wir sahen gestern, entsprechend dem zweiten Tag, wir sahen, das darf ich schnell wiederholen, dieses Sechstagewerk Gottes zerfällt ganz deutlich in einem Rhythmus von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, der erste Tag ist die Vorarbeit für das, was Gott dann am vierten Tag schuf. Er hat die sechste als Raum hingesetzt, dass er dann am vierten Tag die Lichter, sondern immer die Sterne hineinsetzen konnte. Und wie er dann am zweiten Tag, am ersten Tag rief Gott das Licht hervor. Und am vierten Tag die Lichter, die Lichter. Und am zweiten Tag die Wasser. Und am fünften Tag die Bewohner der Wasser, die Fische. Und die Vögel, die am zweiten Tag neben dem Wasser schuf, schuf er dann die Vögel, die angesichts der Feste blieben. Die Bewohner der Feste. Vögel, tierische Darsteller der Geflügelten in den Himmel. Und Gott nannte die Feste den Himmel. Wie er dann am dritten Tag die Erde hervorrief, schuf er am Anfang des sechsten Tages die Erdtiere. Und am Schluss des dritten Tages die Bäume auf die Erde gepflanzt, am Schluss des sechsten Tages die Menschen auf die Erde gepflanzt, die sehen Menschen als wären es Bäume. Und am siebten Tag hat Gott das, was er einzeln geschaffen hat, wohl zusammengefügt. In Segnung Gottes Ruhe und Heiligung oder Heiligkeit. Siebter Tag. Wir haben im Schöpfungsbericht eine wunderbare, wie soll ich sagen, einen Rhythmus von zwei Dreiklängen. Einen Dreiklang. und haben am siebten Tag die Vollendung in einer nicht zu übertreffenden göttlichen Symphonie. Ein einfacher Dreisatz. Symphonie. Wer weiß im Neuen Testament das Wort Symphonie zu finden ist? Wer sagt? Dort, liebe Geschwister, als der verlorene Sohn nach Hause gekommen war und der Vater den Befehl gegeben hatte, sämtlichen Gesinde und seinem ganzen Haus, freut euch, seid fröhlich, und sie sich das nicht zweimal haben sagen lassen, sondern da begann es sofort, sich zu freuen, freuen und fröhlich zu sein. Und wie nun der ganz brave älteste Sohn sich dem Hause nähert vom Felde, was hört er? Reigentanz und Symphonie. Also wann lässt Gott einmal seine Symphonie erklingen? Wenn der letzte verlorene Sohn zu Hause angekommen ist. Das ist Symphonie. Das ist dann im Gegensatz, was ich sehr schätze und hochachte, die unvollendete Symphonie. Ich hoffe, da haben die alle schon mal gehört. Im Gegensatz zu der unvollendeten Symphonie kennt unser Gott dann eine vollendete Symphonie. Darf ich einmal sagen, wie ich in meiner Torheit die Dinge schon höre? Wenn dann so ein tiefer Bassdrum nötig ist in der Symphonie, dann lässt er die ehemaligen Hornissen anschwirren. Und so weiter. Dann ist jedem Tier, jeder Kreatur die Stimme. Das ist das, was bis jetzt ein Baumau und ein Geschrei und ein Gebiet und weiß was war, sind alles Musikinstrumente. Paul sagt ja, wenn die Posaune, wenn die Flöte, die ein Klang jeder nach seiner Art ist, die personifiziert werden, nur Symphonie am Schluss. Am fünften Tag Fische, die Lebewesen in den Wassern, das heißt in der Tiefe, denn Gott zieht ja Wasser von den Wassern nach oben und unten, da haben wir nun die Lebewesen der Tiefe, die Fische. Das ist die sogenannte Ichthyologie. Spielen die Fische und die Fischer in der Schrift eine Rolle? Eine Rolle. Werde dich zu einem Menschenfischer aus den Wassertiefen deiner Sünde, wirst du nun herausgeholt. Aber dabei kommst du natürlich um. Und dann wirst du von dem verschlungen, der das Leben ist, um ein Bestandteil seiner selbst zu werden. Fische, Ichthyologie, Tiefseeforschung, inklusive U-Boote, wenn ihr wollt. Vögel, die Lebewesen der Höhen, die sogenannte Ornithologie, deswegen haben wir unsere Flugtechnik abgeguckt. Ornithologie, Vogelkunde. Also denkt im Augenblick nur an das, was die Schrift versteht, ganz bescheiden, unter den geflügelten Wesen genannt Taube, genannt Rabe, Professor Rabe, pflegt man zu sagen, einen ganz schwarzen Rock, wie ich jetzt frage. Ichthyologie, Erforschung der Wesen der Tiefe. Ornithologie, Erforschung der Wesen der Höhe. Sechster Tag, Erdtiere, die Erde bringen hervor, genau entsprechend, den drei Jahren vorher, die Erdtiere unsere Zoologie, oder was ein Langstrich betrifft, mit ihren Lebewesen, die sogenannte Fauna, bis nach den Reptilien. Wir erinnern nur an zwei Tiere, an das Lamm und an den Wolf. Wer ist das Lamm? Kennen wir. Wer ist der Wolf, der Reißende? Nun steht schon längst in der alten Bibel geschrieben, und der Wolf wird beim Lamm lagern. Der reißt sich hin. Denn der reißende Wolf aus dem Stamm Benjamin war der Abbruch der Saul von Tarsus. Der reißende Wolf. Der hat die Herde des guten Hirten zerrissen. Und nach kurzer Zeit war was geschehen, das Unglaubliche. Denn das ist Unmögliche, hat Gott getan. Da lagert dieser Wolf neben dem Lamm. In einer Eintracht, die nicht zu überführen ist. In einer Versöhnung, die nur möglich war, weil die Zeit vorher so groß war. Die Tiere am sechsten Tag A oder Anfang. Unsere Zoologie, die Fauna. Und zuletzt sich sehen, der Mensch im Bilde Gottes. Ja, was hat da heute alles Platz? Klar, zuerst Anthropos heißt Mensch. Also die Anthropologie. Mit all ihren Untergruppen, Gebieten. Der Mensch hat einen Leib, eine Seele, einen Geist. Wissenschaftlich, Leibeskunde, Somatologie, Psychologie, von der hören wir heute sehr viel. Pneumatologie. Ein großes Gebiet der modernen Wissenschaft ist die sogenannte, was die Menschen und die Menschheit betrifft, die Ethnologie, die Völkerkunde. Die Völkerkunde. Und da freue ich mich in dieser Hinsicht, dass wenigstens die moderne Völkerkunde, Ethnologie, auch heute noch, ich hoffe noch weiterhin, nicht anders kann, als bejahen, dass unsere gegenwärtige gesamte Menschheit einwandfrei in drei Menschengruppen zerlegt ist. In Hamilton, Hamilton und Jaffetiken. Das steht aber ganz vorne in der alten Bibel. Völkerkunde. Wir nehmen nur das Stichwort Volk Israel. Hier schnell nennen. Welches Buch gibt uns nur Auskunft über dieses seltsame Volk? In der Völkerkunde. Bei der Völkerkunde angekommen, die Altertumsforschung, nämlich, das ist die deutsche Archäologie. Und liebe Geschwister, da bin ich auch erfreut, dass die moderne Archäologie in einer Weise begonnen hat, unsere moderne Theologie zu beschämen. Sodass heute leider gilt, was Jesus damals gesagt hat, und wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Nun scheint mir aber heute die Sache. Da wird es noch bitter persönlich erleben können. Und
wenn ich etwas tun. Bitte? Ja. Hallo. Pass auf. Eine, nein, vier kleine Erklärungen wunderbarer Probleme, die eben angeschnitten wurden, möchte ich sehen. Ich bin aufgefordert worden, ich möchte doch, wenn ich eine kleine Ergänzung und Zwischenbemerkung mache, nicht hierher zu stellen, damit das nicht verloren geht, bin ich aufgefordert worden. Und deshalb bin ich hierher gegangen, bis um meinen Freund Adel zu verdrehen. Das machen wir ja nicht. Wir haben eben eine Fülle von Problemen angeschnitten. Und ich möchte einige beleuchten mit einem in einem vielleicht etwas ungewohnten Licht. Das erste Problem ist die Äußerung allen Lebens. Und dieses, wie unser lieber Arthur uns sagte, schon in den ersten Blättern, in den ersten Worten, der Schrift wiedergelegt. Alles Leben äußert sich in vielfacher Weise. Nämlich, erstens in der Zeit, wann war das? Zweitens im Raum, wo war das? Wir können ohne Zeit und Raum nicht denken. Obwohl es für Gott weder Zeit noch Raum gibt. Aber wir brauchen sie als Hilfsmittel. Zeit, Raum, das Dritte ist der Stoff, die Materie. Das Vierte ist die Kraft. Und das Fünfte ist die Bewegung. Das sind die fünf Arten, die alles Leben auf der Erde sich äußern. Und von allem Leben kann man diese fünf Arten feststellen. Und wenn wir die ersten Worte der Bibel lesen, im Anfang zeigt, schuf Gott den Himmel, den Raum, denn die Sterne, die sind ja kein Raum, sondern was zwischen den Sternen ist. Und das Wichtige, den Atomen ist, den Atomkern, den Protonen und Elektronen, das ist das Wichtige. Und das Dritte ist die Kraft. Am Anfang ist Gott, die Himmel und die Erde. Und der Geist, das ist die Kraft, schwebte, flatterte über den entstandenen Chaos. Das ist die Bewegung. Ohne diese Kunstfühle kommen wir nicht aus. Und die finden sich in den ersten Sätzen der Bibel. Etwas, was die Wissenschaft jetzt langsam durch Analyse herausgefunden hat, war schon damals da. Das Zweite, was ich ergänzen will, ist das, was vorhin Bruder Moon nannte, die Samenkunde. Und da werdet ihr gedacht haben, na, so wichtig ist das ja nicht. Samenhandlung, da kann man Radieschen sehen und Tulpenstecken und so weiter und so weiter. Meine lieben Freunde, wenn ich euch sage, einer der wichtigsten Namen Jesu, der heißt der Same. Jawohl, der Same, als der Same kam. Same. Und das Samen, die Samenkunde, ist von einer unerhörten Bedeutung. Ihr kennt alle die Begonien. Wenn ein Gramm von Samen, Begoniensamen, wenn ihr danach zählen würdet, dann würdet ihr finden, dass der 36.000 Samenkörner enthält. 36.000 Samenkörner. Dazu ein Gramm. Ein Gramm, ja, ein Gramm. 36.000. Und das ist das Hundertfache von 360. Von dem Mondjahr, das Hundertfache. Hier stecken schon die Ferien drin, die Undeutbar, der Samen. Wenn ihr bedenkt, dass in jedem Samen das künstliche Lebewesen, ob das der Same eines Menschen oder eines Tieres oder einer Pflanze ist, dass in dem Samen schon das zu künstliche Lebewesen ganz klein zusammengefaltet ist. Und der Mut sagte, wir waren alle in Adam drin, ja. Und ehe wir in Adam waren, wer hat denn die Lebenssamen in den Adam gegossen? Christus. Und er hat euch in Christus die Lebenssamen hineingegossen. Aus Gott seid ihr in Christo Jesu. Auf dem irdischen Weg über Adam. Die Samen kommt, ist etwas Unerhörtes. Wie viel Samen wird vergeudet? Zum Beispiel beim Frosch, beim Froschleib. Oder bei den Samen, die verweht werden und so weiter, die auf alle möglichen Weise fortgetragen werden. Die Samen, die werden nur fortgetragen mit den Vögeln, die die Körner picken und fliegen dann in andere Länder. Und so kommen Pflanzen von einem Kontinent zu einem anderen durch diese Vögel. Die gehen dann im Kot der Vögel wieder ab und da entstehen neue Pflanzenarten. Das ist unerhört, wie Gott auf diesem Wege der Niedrigkeit seinen Samen verbreitet in der Welt. Es ist eine Tatsache, meine Brüder, dass kein Samen kann verloren gehen. Kein Samen. Was wird für ein Samen vergeudet unter Pflanzen, Tieren und Menschen? Vergeudet, spiellos vergeudet, verschludert, verzerrt. Jeder Same wird einmal aufgehen. Denn der Same ist ja zusammengefallen, so kleiner als ein Atom, zusammengefallen. Das zukünftige Lebewesen. Und so werden wir einmal, das wird eine unserer Aufgaben sein, die unendlichen Räume, es gibt ja unendliche Räume, in denen noch nichts drin ist, der Raum ist da. Der Raum ist da und er wird gefüllt mit Leben, mit pflanzlichem Leben, tierischem Leben und Leben von Lichtintelligenzen, von neuen Menschen, Welten und Geisterwelten. Und das wird unsere Aufgabe sein. Wir werden erkennen, so wie wir erkannt worden sind. Und da benutzt Gott alle die untergegangenen, die scheinbar untergegangenen Samen, die verdorbenen, die verbrannten, die nicht aufgelösten, die verwesten Samen. Alle diese Samen, die werden sich einmal entfalten. Und die Neuzeugungen zur Entfaltung aller Samen ist eine unserer Aufgaben der Ewigkeit. Die Samenkunde. Wer so dieses Kapitel betrachtet, den fasst ein Schauer der Ehrfurcht. Weil kein Same im Weltall, der je eine Pflanze, ein Tier oder ein Mensch produzierte, verloren geht. Geht nicht verloren, geht nicht verloren im Weltall. Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten. Und das gilt für die Samenkunde auch und hat im Blick auf die Samenkunde unerhörte Perspektiven. Da gewinnt das Leben des ernsten Menschen. Das Leben des ernsten Tieres, das Leben der armseligen, des armseligen Unkrautes, gewinnt eine wunderbare Bedeutung. Der Samen, die Samenkunde, das ist der zusammengefaltete Inhalt, den Tiere, Pflanzen, Menschen tragen, vergeuden, verschludern, der einmal die Herrlichkeit im Universum in der Unendlichkeit entfalten wird. Können wir gar nicht so vorstellen. Doch ist es so. Ich wüsste, es ist doch so. Geht auch viel nicht mehr davor. Aber der Same ist der Christus. Das ist das Dritte, was ich sagen wollte. Dann wollte ich nur etwas sagen von der Symphonie. Wenn unser lieber Bruder Moon meint, am Ende, da ist die Symphonie, wenn der letzte Sünder eingekehrt ist. Und das glaube ich auch. Dann müsste aber auch schon einmal eine Symphonie gewesen sein, vor dem Anfang. Ist ja wohl das so? Weiß ich nicht. Also, gut, ich will dir drauf auf mich Feuer helfen. Symphonie. Sinn heißt Sinn, zusammen, Harmonie und Phonie, Tönen. War schon einmal zwischen solchen Wesen und Welten, die heute im Kampf stehen gegeneinander, war unter denen einmal ein Miteinander und ein Zusammen, nicht Freuen, denn Freude ist ja was, was im Herzen behalten kann, sondern ein Zusammen jauchzen, ein Zusammen jubeln.
Ich weiß nicht, aber jawohl.
Wo steht? Richtig, Herr Tübi, schlag mir das auf hier. Eine Minute noch.
Du hast ja noch was
gesagt. Ja, noch eine Minute. Schlag mir auf Jura 38. Ich widerspreche das die Symphonie am Ende. Unbedingt, weil das, was einmal sein wird, vorher, vor dem Anfang gewesen sein muss. Vor der Schöpfung, vor den Menschen. Jura 38, 7. Das eine noch und dann liegt dabei. Bewenden lassen, ich wollte höchstens so etwas sagen, nachher über Stemham und Jaffet, über die neuesten Nachrichten, dass China in einer ungeahnten Offensichtlichkeit und in einem großen Umfang zum Krieg gegen Russland rüstet. Und das ist ein Beweis, nein, ich schreibe ja über, ich bleibe ja erst bei meinem, mein Herz ist so voll, da habe ich das durcheinander geworfen. Ich will erst das eine beantworten und dann noch 3 Minuten für das andere. 438.7, bitte schön, die vorrätige Symphonie als Programm für das Ende. Da steht, dass als die Erde geschaffen wurde, als noch keine Menschen da waren, da steht, dass die Morgensterne miteinander sind in Harmonie, jubeln, und der Jubel ist die in Tönen, in Klängen ausgedrückte, verborgene Herzensfreude. Die Herzensfreude kann im Herzen sein und unsichtbar. Aber der Jubel und das Jauchzen, das sind die zwei letzten Stufen der Freude. Nach der Bitte, das nur nebenbei. Alle miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzen. Also das ist dann die dritte Stufe. Jubel und Jauchzen. Freude, Jubel und Jauchzen. Das war bei der Erschaffung der Erde. Alle miteinander. Heute sind sie fast alle gegeneinander. Eine große Disharmonie. Wir wissen ja etwas von dem Kampf zwischen Satan und Michael und dem Leib des Mose. Da waren sie nicht mehr miteinander, da haben sie nicht mehr miteinander gejubelt. Noch eine letzte Bemerkung. Wir haben gehört, dass eben allmählich wieder die Rückführung auf diese drei großen Menschentypen sich vollzieht. Sem, Ham und Jaffet. Und deshalb kann ich nicht glauben, dass der Krieg von Daniel 8 gegen Russland und China geht. Aus diesem Grund. Denn China, die kann nicht. Und Russland, das europäische Russland, das der Kulturträger ist, das sind Jaffet. Und es ist unmöglich, dass in den Endzeitkriegen nicht wieder die großen Zusammengruppierungen, nicht mehr in der 70-Zahl der Völker, die kommt auch, sondern in der 3-Zahl der Grundstämme kommen. Das wird geschehen. Und deshalb bin ich überzeugt, dass es so wird, dass Russland sich mit Europa und den Vereinigten Staaten verbünden muss und dann immer noch zahlenmäßig stark in der Lage gegen China. Und China in den Bewusstsein seiner explosiven Völkermassen glaubt, hier bin ich das. Jetzt sind dort große Ölquellen entdeckt worden und da haben sie so viel Öl jetzt gelagert, dass sie sagen, ganz offen, wir können den Krieg mit Russland, der jetzt im Ausbrechen ist, den können wir auch lange Jahre führen. Wir werden nicht ausgehungert und so weiter. Und deshalb ist es wichtig, das zu sehen, wie diese drei Grundtypen, Sendigen, Hamiden und Jaffetiden, auch in der Endzeit wieder in den Katastrophen hervortreten müssen. Und diese kleinen Dinge, das sind 5, 4 kleine Dinge, die mir wichtig geworden sind. Die geben uns Einblick in die Einzelheiten des gewaltigen Ablaufs alles Weltgeschehens, wie wir es an diesen Nachmittagen sehen dürfen. Das nur als Ergänzung.
Dankeschön.
Beim Menschen angekommen, lassen wir nur die unfasslichen, unfehlbaren Gebiete, die der Mensch nun einmal geschaffen ist von Gott, an uns vorüberziehen und nennen die Dinge nur. Hier beschreibt Anthropologie mit der Somatologie, Psychologie, Pneumatologie, die Ethnologie, die Völkerkunde, dann die ganze Biologie, die Medizin mit ihrer Pathologie und Narkose, denken Sie einmal, da ließ Gott einen tiefen Schlaf auf Adam fallen. Das etwas Neues, die Narkose, die heute ja in mannigfaltigster Form gehandhabt wird. Die ganze Pädagogik, die Gymnastik, der Städtebau, die Kunst, die Erfindung, die Musik, die Sprachwissenschaft. Wir denken jetzt an den siebten Tag, da ist nur noch die Rede, Gott ruht, segnet, heilt. Ich muss sagen, wenn ich das modern ausdrücken möchte, oder auf einem Gebiet der Wissenschaft, kann ich nichts anderes als Theologie sagen. Theologie heißt Wort Gottes Kunde. Theologie, Gott ruht. An diesem letzten Tag haben wir das dargestellt, was wirkliche Theologie sein sollte, was wirklich Religion sein sollte, Prophetie, die Lehre der Götter und der Geschichte von diesem Geistwesen, den Fürstentümern. Das hat alles da den Platz, ist alles vorhanden. Nachdem wir diesen Überblick gewonnen haben, feststellen können, dürfen, das, was an modernen wissenschaftlichen Gesamtgebieten vorliegt, alles mit Stichworten in samenkornartiger Weise in den ersten Worten unserer alten Bibel vorliegt. Und wenn wir genauer zusehen, in einer wunderbaren Ordnung, in einem Rhythmus, in einem feinsten Takt, möchte ich sagen. Takt jetzt in jedem Sinn der Möglichkeit verstanden. So dass es in meinen Augen schon taktlos ist, hier mit menschlichem, mit vermeintem Wissen kritisieren zu können. Schon taktlos ist. Können wir bewusst sein, dass Milliarden von bisher lebenden Menschen aus dieses Buch für Hochheilig gehalten haben, ihr Leben dafür eingesetzt haben, halte ich dafür, dass es schon taktlos ist, von höchstgebildeten Menschen im Himmel hier überhaupt mit Kritik anzusetzen. Die Bibel sogar lächerlich zu machen oder gar zu lästern. Schöpfungsbericht. Sämtliche Wissenschaftszweige sind in ihren samenmäßigen Urformen gemeldet, mit Namen genannt. Leider ist es so, dass die Träger und Handhaber dieser wunderbaren Dinge heute ohne den Geist Gottes, der diese Dinge alle geschaffen und geordnet hat, das nun handhaben wollen. Ohne den Geist Gottes. Und das ist die Tragik der an für sich wunderbaren Dinge und wunderbaren Gebiete. Wenn wir jetzt die gleichen Stichworte in ihrem göttlichen Licht beachten würden. Ich möchte nur zwei, drei Proben, wie das gemeint ist, sagen, geben. Das Licht. Ich bin das Licht in der Welt. Ihr seid die Himmelslichter in der Welt scheinen. Das Licht ist die Finsternis. Das Licht scheint in die Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Und dann lässt Gott das Licht aus der Finsternis immer wieder neu leuchten. Die Wasser, die Ströme lebendigen Wasser, das der Garten Gottes, der ersten Menschen, das Paradies, wurde bewässert mit einem Strom der von der Lieblichkeit der Gegenwart Gottes ausging, den Garten zu bewässern. Und von dem Garten aus, nachdem er bewässert war, zerteilte sich der eine Strom in vier Ströme, reicht die ganze Welt. Und nachdem die vier Ströme versiegt sind, und des Menschen willen, der versagt hat, lässt Gott dann in der neuen Schöpfung einen neuen Doppelstrom strömen aus sich selbst. Wasser des Lebens. Denn wir meistens Wasser der Trübsal und des Todes haben. Tote Wasser. Das lebendige Wasser. Wenn wir die Ideale in dem Licht noch berücksichtigen wollten, dann wäre das der Mühe wert, gehört aber nicht in unsere Zeugnisreihe. Gehört schon hinein, aber wir müssen uns auf weitere Zeugnisse konzentrieren. Der Überblick über diese Sechser- oder Siebener-Ordnung nun. Ich darf aber den Bruder fragen. Es ist vielleicht jetzt Zeit, dass wir Schluss machen lassen. Es ist 5:18 Uhr. Also lange um halb. Danke. Ja. Dann möchte ich auf die Ursachen eingehen, wie sie uns die Schrift bezeugt. Die Ursachen all dieser wunderbaren Dinge, die Gott geschaffen hat, die er in der Hände der Menschen, auf der Menschen gelebt hat, die nicht nach ihm fragen, die Ursache. Das griechische Wort, von das hierher gehört, ist ja das Wort Arche, Anfang. Hohepriester, der Archäologe, der die Uranfänge erforscht, der Architekt. Ja, das war nur als Beispiel hier, der Vater nach dem Gesetz war von Jesus, nicht nach dem Fleisch, war Josef. Und er war von Beruf nicht Zimmermann, sondern Tüchtern. Und das heißt Baumeister, denn im Orient wird ja mit Steinen gebaut. Keine Schale. Wie das heißt. Tüchtern. Er war Baumeister. Eigenartig. Der Sohn Gottes begnügt sich, dass sein irdischer Vater nur ein Baumeister ist. Und ausgerechnet den Menschen, der ihm am feindseligsten entgegentrat, dem Saul von Tarsus, gibt er dann die Ehre, dass er nicht nur sagen, sondern schreiben darf, so habe ich als Weiser 80 Textern den Grund gelegt. Und einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Merken wir, wie unser Herr in seiner Herzensdemut und Bescheidenheit sich mit dem Textern begnügt als Vater und seinen Erzfeinden die Ehre gibt, die ist jetzt mein Architekton. Und hat Gott zu diesen Ehren Titel auch die nötigen Vollmachten und erweise solcher Ehren Titel ihm zugelegt. Kommt er nach Ostern Paulus wirklich zurückblicken, zurückgreifen und Kunde geben von den Uranfängen. In die Zeiten blicken und greifen, die vor dem Anfang, der hier genannt ist, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das war die Grundlegung der Schöpfung, dieser Anfang. Und dieser Architekton Gottes, der darf hinübersehen über diese Anfangsgrenze, über alle zeitlichen und räumlichen Anfänge und dorthin sehen und dort den Grund gelegt sehen, den Gott schon längst vor Grundlegung der Welt gelebt hat. Jesus Christus. Das ist der Architektum, weil jetzt die Ursache. Und da beginnt nun die Schrift. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe, da ist wieder die tausende Wassertiefe gemeint. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Liebe Geschwister, was sind wir als eine zweite, lebend schaffende Wirkung des Geistes Gottes dargestellt und gezeigt wird, ist hier für unser Verständnis schon die Voraussetzung gegeben, Himmel und Erde waren da, dann aber zerfallen, in Tohuwabohu geraten, was hier nun vom Geiste Gottes gesagt wird, dass er dann über den Wassern schwebte und redete. Das ist wieder das, was schon einmal war, als der Geist Gottes in den wirklichen Uranfängen zu wirken, zu zeugen gegangen. Denn das, was heute die unglaublichen Dinge, Geheimnisse der Natur, Ordnungen und Gesetze, in die der menschliche Geist vordringen konnte bis heute, die Gesetze der Atome und der Elektronik und so weiter, alle diese sonst unzugänglichen Gebiete sind zugänglich geworden in einer einzigen Art und Weise. Einzig in jeder Hinsicht zu verstehen. Nämlich, erstens, wie wir schon sagten, auf dem Weg der Rechnung sind sie nur zugänglich, letzten Endes. Zweitens, diese Rechnungsweisen beruhen alle auf einer dreifachen Norm, Gegebenheit von Gott. Auch erstens auf dem Gesetz der Strahlung, nämlich von wie sich auswirkt auf den sogenannten Wellenlängen und den Schwingungszahlen in einer gleichen Zeitraum und ihrer Art der Bewegung. Ob gerade, kaum, alles in Wellenform oder aber in Wellenform gerade liegen oder im Kreis oder Ellipsenform. Diese drei Gebiete, die Art der Bewegung, immer in Wellenform und Schwingungsform. Um das nur einen Augenblick zu verdeutlichen, was das für Realitäten dann bedeutet, dass es nur an der Schwingungszahl der Wellenlänge liegt. Ob wir Röntgenstrahlen vor uns haben oder ob die Hitze eines Bügeleisens uns erreicht. Ob unser Auge Farben sieht oder unser Ohr Töne hört, hängt ab, ob es so viele Schwingungszahlen uns an uns herankommen, in so vielen Wellen, in so vielen Wellenlängen oder anders. Einmal sehen wir blau, weil so viele Schwingungszahlen unser Auge erreichen. Dann grün, weil eine andere Schwingungszahl an unser Auge kommt. Dann hören wir, weil eine ganz herabgedrosselte Anzahl von Schwingungen und Wellenlängen an uns herankommt. Dass das Auge nicht mehr zu fassen vermag, nur das Ohr aufnehmen kann. An die Entzündung von Kälte und Wärme. Das heißt, die Atome, die festen Körperbindungen zusammen, sind ja die rasendsten Motoren, die es gibt. Hören wir einmal gut, was heute die Wissenschaft sagt. Dass ein Elektron, das ein Atomkern umsaugt, in einer Billionstel
von einer Millionsten Sekunde so und so viel Billionen Mal um den Atomkern laufen.
Das ist ein wenig viel, allzu viel.
Und dass der Elektron, der in einer Billionstel Sekunde, eine Millionstel Sekunde, eine Billion Mal oder etliche Billionen Mal in den Mittelpunkt schaut, dass der sich gleichzeitig in einer Millionstel Sekunde eine Million Mal um sich selber dreht, der Elektron. Nicht wahr? Darf ich schnell fragen? Wo braucht es mehr Glauben? Hier oder in der Bibel?
Das sind drei Grundsteine. Das sind drei Säulen,
vor der Wissenschaft aus diesen drei Dingen, drei Folgen, die das eine alle bestätigen, wir sind kein Werk. Drei sind es, die das folgen. Der Geist, das Wasser, bitte, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser, ne? Mit dem Sonnen. Der Geist und das Wasser und das Blut. Darin redet Gott in seiner Barmherzigkeit. Der Geist Gottes hat die Urimpulse gegeben. Und es ist kein Geringer als der Geist Gottes, der es ist, der beim Erforschen seiner Wunder, die er durch die Hand Christi geschaffen hat, sich bezeugt an den Ersten, die zu diesen Dingen Auskunft wissen. Denn es gesteht der Gewinn, Gott hat seine Göttlichkeit und seine ewige Kraft ihnen geoffenbart, in dem, was geschaut wird, von Anfang der Schöpfung an, hat er sich ihnen geoffenbart, auf dass sie ohne Entschuldigung seien. Da sie es aber nicht für gut fanden und heute noch weniger für gut finden, Gott in Erkenntnis zu haben, hat er sie dahin gegeben, dass ihr Verstand verfinstert wird und dass sie in Torheit verfallen. Und dass sie, umso mehr sie sich für weise halten, in Torheit verfallen. In jede Abgötterei. Und wir möchten hier nicht richten, sondern die Dinge mit Namen nennen und uns beugen unter die wunderbare Gnade Gottes, dass wir, ich hoffe, wir alle zu denen gehören dürfen, deren Gott sich erbarmt hat, weil wir gar nicht sind oder waren, sich erbarmt hat, dass wir zu denen gehören dürfen, in der Willen, der Herr Jesus seinen Vater gepriesen hat, nämlich indem er gebetet hat, Vater, ich preise dich, dass du solches den Weisen und Klugen verborgen hast. Aber warum hat Gott ihn verborgen? Ist er da ungerecht? Nein, er hat ihre Herzen erforscht und erkannt, sie lehnen mich ab. Nachdem ich es ihnen bezeugt habe, lehnen mich ab. Und deshalb verbirgt ihnen Gott diese Wunder. Zusammenhänge. Und hat es wohl offenbart? Den Unmündigen und Toren. Amen. Moderne Welt, alte Bibel. Stellt sich heute mehr und mehr da gleichsam wie zwei Brennpunkte, die einerseits vollkommen positiv, andererseits vollkommen negativ geladen sind. Und wir stehen mitten drin und werden immer mehr da hineingestellt in dieses Spannungsfeld. Eigenartig in unseren Augen ist es, wie Probleme, die von der modernen Weltwissenschaft gelöst zu sein scheinen, Probleme, die sie immer wieder neu vor sich gesetzt sieht, eigenartigerweise, ob sie wollen oder nicht, immer wieder verglichen werden mit dem, was in der alten Bibel steht. Und ihnen selbst. Wäre es so, wie sie meinen, die Welt,
weisen, dass die Bibel ein veraltetes Buch sei, das heute weniger und weniger und bald gar nichts mehr zu sagen hat. Sie sieht bitte, warum der Aufwand? Warum lässt sie die Bibel nicht in Ruhe und sie lassen die Bibel nicht in Ruhe? Warum? Doch eigenartig. Bruder Heller hat die Antwort gegeben. Weil das Fleisch gelüstet wieder den Geist. Und sie bringt nun auf das Gesicht, ist geistig. Wenn es richtig gelesen wird. Das Wort Gottes ist das Wort des Geistes Gottes. Und sie sind nun einmal wie wir Fleisch. Das ist die Antwort auf die eben gestellte Frage. Warum lässt die Bibel sie nicht in Ruhe und sie lässt die Bibel nicht in Ruhe? Jetzt ist nur die Frage, auf welcher Seite ist das Fleisch und auf welcher Seite ist der Geist? Die Antwort brauchen wir gar nicht zu geben. Was wir bis jetzt beachten dürfen, einerseits das unglaubliche, bald wahnsinnige Dessen, was Gott in der Weite seines Herzens und der Langmut seines Geistes auf den Geschöpfen, den Menschen und Geistern, die die Hände übergeben hat, damit umzugehen, scheinbar nach ihrem Gutwinken, einerseits diese Tatsachen, diese Realitäten, natürlich nur geschöpflicher Art, die uns vor die Augen geführt werden, die uns zusammenschlagen sollen, in unserer Torheit, von unserer Torheit überzeugen sollen, so dumm zu sein heute noch und allem glauben zu wollen, was geschrieben steht. Das ist die moderne Welt. Und dann sahen wir, wie die alte Bibel in Dauerkampfstellung eines Durchgehens bezeugt. Was immer wird, entsteht. Nicht nur ist das längst Gott bekannt, gewusst, gewesen, sondern sogar der neu entstehenden, vor unseren Augen sich entwickelnden Unheimlichkeiten von Wundern sind.